Herzlich willkommen an diesem schönen Samstagnachmittag. Wie angekündigt, wir wollen etwas über das Buch Ruth hören, aber wir wollen natürlich auch etwas aus dem Buch Ruth hören. Ich hoffe, ihr habt das Buch, so viele Verse sind es ja nicht, vorher zu Hause gelesen, damit wir wissen, was drin steht. Und trotzdem möchte ich gerne, bevor wir überhaupt anfangen, doch einige wenige Verse aus dem Buch selbst vorlesen. Es ist immer das Beste, was wir tun können, wenn wir die Bibel selbst zu uns sprechen lassen. Wir lesen also ein paar Verse aus dem Buch Ruth. Zuerst aus Kapitel 1, Vers 1. Es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem Juda zog hin, um sich in den Gebieten von Moab aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Vers 3, und Elimelech, der Mann Noomis, starb. Vers 6, und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus den Gebieten von Moab zurück, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sich seinem Volk zugewandt habe, um ihnen Brot zu geben. Vers 16. Ruth sprach, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, um hinter dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen. Und wo du weilst, will ich weilen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Vers 19. Und so gingen beide, bis sie nach Bethlehem kamen. Vers 22, so kehrte Naomi zurück und Ruth die Moabitin, ihre Schwiegertochter, mit ihr, die aus den Gebieten von Moab zurückkehrte, und sie kamen nach Bethlehem beim Beginn der Gerstenernte. Und Naomi hatte einen Verwandten ihres Mannes, einen vermögenden Mann aus der Familie Elimelechs, und sein Name war Boas. Und Ruth die Moabitin sprach zu Naomi, lass mich doch aufs Feld gehen, und unter den Ähren lesen hinter dem Herr, in dessen Auge ich Gnade finden werde. Vers 10. Da fiel sie, Ruth, auf ihr Angesicht vor Boas und beugte sich zur Erde nieder und sprach zu ihm, warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, da ich doch eine Fremde bin? Vers 13, und sie sprach, möge ich Gnade finden in deinen Augen, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet. Vers 17, und sie, Ruth, las auf dem Feld auf bis zum Abend, und sie schlug aus, was sie aufgelesen hatte, und es war etwa ein Eva Gerste. Vers 23, und so hielt sie, Ruth, sich zu den Mägden von Boas, um aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte vollendet waren. Kapitel 3, Vers 1, und Naomi sprach zu Ruth, meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe suchen, dass es dir wohl gehe? Und nun ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er worfelt diese Nacht auf der Gerstenernte. So bade dich und salbe dich und lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab. Vers 13, da spricht Boas zu Ruth, bleibe diese Nacht hier und es soll am Morgen geschehen, wenn er lösen will, der andere löse, gut, so mag er lösen, wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, so werde ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Vers 18, und Naomi sprach zu Ruth, bleibe meine Tochter, bis du weißt, wie die Sache ausfällt, denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache heute zu Ende geführt hat. Aus Kapitel 4, Vers 9, da sprach Boas zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Naomis alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Kiljon und Machlon gehörte, und auch Ruth, die Moabitin, die Frau Machlons, habe ich mir zur Frau gekauft. Vers 13, und Boas nahm Ruth, und sie wurde seine Frau, und er ging zu ihr ein, und der Herr verlieh ihr Schwangerschaft, und sie gebar einen Sohn. Und die Frauen sprachen zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht hat fehlen lassen an einem Löser. Vers 17, und die Nachbarinnen gaben ihm, dem Kind, einen Namen, indem sie sprachen, ein Sohn ist der Naomi geboren, und sie gaben ihm den Namen Obed. Er ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Vers 21, und Boas zeugte Obed, und Obed zeugte Isai, und Isai zeugte David. Soweit der Text aus dem Buch Ruth. Ja, wir möchten etwas hören über das Buch Ruth, und ich habe mich entschieden, eine etwas ausführlichere Einleitung zu machen und einiges Generelle über dieses sehr interessante und wichtige Buch zu sagen. Und dann werden wir im zweiten Teil natürlich einen Überblick geben über das, was hier in diesem Buch Ruth geschieht. Dieses Buch ist in der Tat ein besonderes Buch. Wir haben das schon in der Begrüßung gehört. Es ist dadurch gekennzeichnet, dass es ein relativ kurzes Buch ist. Unter den Büchern des Alten Testamentes fällt das schon auf. Es gibt kürzere, aber es gibt doch sehr viele Bücher, die länger sind. Dieses Buch trägt den Namen einer Frau. Und neben dem Buch Ruth gibt es das nur noch einmal, und das ist das Buch Esther. Was vielleicht noch auffälliger ist, ist die Tatsache, dass es in diesem Buch natürlich um das Volk Israel geht. Es geht um Boas, das ist die Hauptperson in diesem Buch. Es geht auch um Naomi, auch eine wichtige Person in diesem Buch. Aber es geht natürlich um Ruth. Und Ruth war eine Fremde, war jemand, die nicht zum Volk Israel gehörte. Und das ist natürlich im Alten Testament schon etwas Besonderes. Deshalb hat dieses Buch auch einen besonderen Charme für uns. Nun, wenn man das Buch jetzt mal erst so rein geschichtlich liest, so wie es in der Bibel steht, dann würde man sagen, wow, eine wunderbare Liebesgeschichte mit einem Happy End. Eine arme Frau aus Moab, eine Witwe, kehrt mit ihrer Schwiegermutter nach Bethlehem zurück. Sie wohnt dort. Sie weiß, dass sie in Bethlehem eigentlich keinen Mann bekommen kann, weil die Kinder Israel niemanden aus dem Land Moab heiraten durften. Und dann trifft sie diesen reichen Großgrundbesitzer, Boas. Die beiden lernen sich kennen, die beiden lernen sich schätzen. Die Ruth ergreift die Initiative, um den Boas zu heiraten, oder damit sie von Boas geheiratet wird, so muss ich es genauer sagen. Und der Boas tut das auch. Er heiratet die Ruth, er heiratet sie aus Liebe, das ist keine Frage. Und die beiden sind glücklich, bekommen ein Kind, und dieses Kind, dieser Obed, wird dann auch noch der Stammvater des Königs David. Wir würden sagen, eine wunderbare, eine schöne Liebesgeschichte. Aus diesem Text könnte man in der Tat eine wunderschöne Geschichte schreiben, wenn man sie mal noch etwas ausmalen würde. Nun wissen wir natürlich, dass die Bibel, wenn sie uns so eine Geschichte schildert, natürlich nicht nur die Geschichte schildert, um uns eine Liebesgeschichte zu zeigen. Das ist übrigens im Buch Hohelied genauso. Das Hohelied ist auch eine tolle Liebesgeschichte, wenn man es erstmal einfach so liest. Salomo, der König, heiratet auch eine arme Frau dort, die Ehefrau von König Salomo wird. Auch eine tolle Geschichte, aber auch da wissen wir, hinter dieser Geschichte steckt natürlich etwas mehr. Der geschichtliche Hintergrund ist natürlich wichtig. Deshalb, wenn wir so ein Buch lesen, gerade im Alten Testament, ist es immer gut, wenn wir erstmal die Geschichte so lesen, wie die Geschichte da steht, bevor wir anfangen, das auf uns zu übertragen, was wir natürlich tun werden heute, bevor wir praktische Anwendungen machen. Nun, dieses Buch findet statt in der Zeit der Richter, das haben wir gelesen. Dieses Buch Ruth ist so ein bisschen das Bindeglied zwischen der Richterzeit und der Zeit der Könige. Wir haben ja in Vers 1 gelesen, es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Also in dieser Zeit der Richter findet das statt, was hier im Buch Ruth beschrieben wird. Wann das genau war in der Zeit der Richter, das wissen wir nicht. Wahrscheinlich war es eher zum Ende oder vielleicht dem letzten Drittel der Richterzeit. Das spielt auch keine Rolle. Aber dieses Buch ist so das Bindeglied zwischen eben der Zeit der Richter, wo es keinen König in Israel gab, und der Königszeit, wo dann doch Könige in Israel regiert. Dazwischen liegt dieses Buch Rut. Und was wir im ersten Buch Samuel und auch sonst wo nicht so beschrieben finden, das zeigt uns das Buch Rut, nämlich die Vorfahren des Königs Davids, der natürlich ein wunderbarer Hinweis ist auf den wahren König, den König der Könige, den Herrn Jesus. Und wenn wir sein Geschlechtsregister im Matthäusevangelium lesen, das Geschlechtsregister vom Herrn Jesus, dann finden wir tatsächlich Rut in diesem Geschlechtsregister erwähnt. Nun, ich habe das schon gesagt, wenn wir so ein Buch lesen, dann beschäftigen wir uns natürlich nicht zuerst mit der Historie oder nicht vornehmlich mit der Historie, damit fangen wir an, um das so ein bisschen den Hintergrund zu haben, aber wir fragen uns natürlich, welchen geistlichen Unterricht möchte Gott uns denn hier geben in diesem Buch? Paulus schreibt ja an Timotheus, dass alle Schrift, das meint das Alte Testament zuerst, aber dann natürlich auch das Neue Testament, aber alle Schrift, alles, was Gott uns in der Bibel gegeben hat, ist zu unserer Belehrung geschrieben, ist zu unserer Unterweisung geschrieben. Und deshalb fragen wir uns auch beim Lesen einer solchen Geschichte aus dem Alten Testament, Moment, was möchte Gott mir damit sagen? Was möchte er uns ganz praktisch für unseren Weg mitgeben? Ich werde heute Nachmittag einige grundsätzliche Erklärungen abgeben, aber es ist unbedingt mein Wunsch, dass wir heute Nachmittag auch für unser praktisches Christenleben etwas mitnehmen. Und das Buch Rut ist sehr reich an praktischen Lektionen für uns. Wir werden das gleich sehen. Das Buch Rut hat natürlich auch eine prophetische Bedeutung. Darüber möchte ich gleich kurz etwas sagen. Wir finden hier etwas vorgeschattet von der Geschichte Israels, und ganz besonders weist uns das Buch Rut auf die Person des Herrn Jesus hin. Ich habe schon eben gesagt, die Hauptperson im Buch Rut ist eigentlich nicht Rut, oder eigentlich doch, das kommt drauf an, wie wir es sehen, aber ich meine, die eigentliche Hauptperson in diesem Buch ist Boas, denn ohne Boas wäre aus Rut nichts geworden. Deshalb können wir sagen, das Buch Rut ist auch das Buch von Boas. Wir wissen ja, dass die Überschriften über den Bibelbüchern nicht von Gott inspiriert sind. Die haben Menschen dazugefügt. Sie waren dabei sicherlich auch vom Geist Gottes geleitet. Und das Buch Rut trägt zu Recht den Namen Rut. Aber man könnte auch sagen, es ist das Buch des Boas. Und Boas ist ein wunderbarer Hinweis auf den Herrn Jesus. Der Jesus hat mal zu den Pharisäern gesagt, ihr erforscht die Schriften, das Alte Testament, und sie sind es, die Schriften des Alten Testamentes, die von mir zeugen. Und das Buch Rut ist so ein ganz besonderes Beispiel dafür, wie wir im Alten Testament etwas von der Person des Herrn Jesus finden und ihn besser kennenlernen. Darauf werden wir auch nachher nochmal zurückkommen. Ja, der Buchtitel, ich habe schon kurz gesagt, man könnte sagen, das Buch des Boas, aber wir bleiben mal dabei, das Buch Rut. Und da fällt uns natürlich sofort auf, was wir schon gesagt haben, es ist ein Frauenname, der drin steckt. Und wir vergleichen mit dem Buch Esther, wo auch ein Frauenname drin steckt. Und tatsächlich, zwischen dem Buch Rut und dem Buch Esther gibt es ganz interessante Parallelen. Im Buch Rut heiratet eine arme Moabitin einen reichen Israeli. Im Buch Esther heiratet eine arme israelische Frau einen reichen König im Ausland. Das wird es genau umgedreht. Aber es ist interessant, diese Parallele zwischen diesen beiden Büchern zu sehen. Beide Bücher sprechen einmal von der Gnade Gottes für diese beiden Frauen, diese beiden armen Frauen, die eigentlich da, wo sie lebten, kaum eine Chance hatten. Das ist Gnade, die sich diesen beiden zuwendet. Gnade, die sich auch uns zugewendet hat. Das ist überhaupt keine Frage. Wir wollen nie vergessen, wer wir waren, wo wir hergekommen sind und was uns geworden ist. Das verbindet das Buch Ruth mit dem Buch Esther in einer wunderschönen Art und Weise. Und beide Bücher, Ruth und Esther, zeigen uns auch, wie Gott im Hintergrund alle Fäden in der Hand hält. Das, was hier passiert im Buch Ruth, das hätte kein Mensch sich ausdenken können. Das, was im Buch Esther passiert, hätte sich eigentlich so auch niemand ausdenken können. Oder niemand hätte es so realisieren können. Ausdenken vielleicht noch ja, aber realisieren können. Aber wir sehen, wie Gott in diesen beiden Büchern so hinter der Szene handelt. Das wird ja nicht direkt gesagt, dass Gott das hier alles geführt hat. Hier nicht und auch im Buch Esther nicht, da noch viel weniger. Und trotzdem sehen wir, wie Gott im Hintergrund wirkt. Ruth, die Moabitin, ist ein Denkmal der Gnade. Wir haben aus Kapitel 2 gelesen, wo Ruth selber über Gnade spricht. Kapitel 2, Vers 2. Warum? Nein, ich will mich aufmachen und aufs Feld gehen und unter den Ähren lesen, hinter dem Herr, in dessen Augen ich Gnade finden werde. Ruth hatte als Ausländerin nach dem israelischen Gesetz ein gewisses Recht, auf den Feldern aufzulesen. Das hatte Gott im Gesetz so hinterlegt. Aber Ruth pocht hier nicht auf ihr Recht, das sie als Ausländerin hatte, sondern sie sagt, ich möchte Gnade finden. Und sie hat Gnade gefunden. Dann haben wir in Vers 10 gelesen, warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen? Und dann finden wir das Wort Gnade nochmal in Kapitel 2, Vers 20. Da ist es Naomi, die zu Ruth sagt, gesegnet sei er von dem Herrn, dessen Güte oder Gnade nicht abgelassen hat von den Lebenden und von den Toten. Wir finden hier im Buch Ruth tatsächlich Gnade. Wir finden rettende Gnade, wir finden vergebende Gnade, wir finden auch wiederherstellende Gnade, wenn jemand abgewichen ist, wie Naomi, die ja auch Gnade findet, indem Ruth Gnade bekommt. Und wir finden auch Gnade, die uns wachsen lässt. Das sehen wir ganz, ganz deutlich im Leben von Ruth. Ja, wer hat das Buch geschrieben und wann ist es geschrieben worden? Wir können das nicht mit Sicherheit sagen. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass das Buch in der Zeit der Herrschaft von David oder Salomo geschrieben worden ist. Immerhin war David geboren, das können wir mit Sicherheit sagen, sonst würde er hier in diesem Buch nicht erwähnt. Aber wann es genau geschrieben worden ist, wissen wir nicht und wir wissen auch nicht genau, wer es geschrieben hat. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass es Samuel gewesen ist, weil Samuel eine besondere Verbindung zu David hatte und es sicherlich ein Anliegen von Samuel war, zu zeigen, wo dieser David seinen Ursprung fand. Aber schlussendlich, wir wissen es nicht und es ist auch nicht so entscheidend. Ja, wenn wir mal schauen, wo steht das Buch Ruth denn eigentlich? Wenn wir unsere Bibel aufschlagen, dann habe ich vorhin schon gesagt, das Buch Ruth steht zwischen dem Buch Richter und dem ersten Buch Samuel. Es gibt aber in den hebräischen Bibeln auch eine andere Reihenfolge. Die hebräischen Bibeln haben das Buch Ruth platziert zusammen mit dem Hohen Lied, mit den Klageliedern, mit dem Buch der Prediger und mit dem Buch Esther. Diese fünf Bücher wurden bei den Juden und werden bei den Juden zu gewissen Gedenkfeiern vorgelesen. Am Passafest, das erste große Fest der Juden, liest man das Hohelied. Zu Pfingsten liest man passenderweise durchaus das Buch Ruth. Denn Pfingsten hat es mit der Ernte zu tun, mit der Weizenernte. Und diese Weizenernte finden wir im Buch Ruth wieder. Es ist die gesamte Erntezeit, die hier beschrieben wird, die mit dem Pfingstfest endet. Die Klagelieder werden gelesen bei dem Gedenktag der Juden zur Tempelzerstörung im Jahre 586 durch Nebukadnezar. Dieses Fest war kein biblisches Fest, aber die Juden haben es gefeiert. Der Prediger wird gelesen während des Laubhüttenfestes, dieses Fest, das an das tausendjährige Reich erinnert. Und das Buch Esther wird gelesen zum sogenannten Purimfest. Das finden wir auch nicht in der Bibel. Das ist eben ein Gedenkfest, um sich an das zu erinnern, was im Buch Esther beschrieben wird. Nun, es macht sicherlich einen gewissen Sinn, das Buch Rut mit diesen vier genannten Büchern zusammen zu einer Einheit zu fügen. Aber ich glaube, dass wir gut beraten sind, das Buch Rut dastehen zu lassen, wo wir es in unseren modernen Bibeln stehen haben, weil es tatsächlich gute Gründe gibt, es zwischen dem Buch der Richter und dem ersten Buch Samuel anzusiedeln. Es findet in der Richterzeit statt und es ist das Bindeglied zwischen diesen Zeiten. Nun wollen wir uns kurz die Frage stellen, wer sind denn die handelnden Personen in diesem Buch? Es werden uns ja einige mit Namen genannt. Mal abgesehen von den Namen, die ganz am Ende in dem Geschlechtsregister stehen, tauchen 7 Namen in diesem Buch Rut auf. Und wir wissen, dass die Namen in der Regel im Alten Testament eine gewisse Bedeutung haben. Die Namensgebung erfolgte damals anders, als wir das heute tun. Wir nennen unsere Kinder in der Regel jedenfalls mit Namen, die uns persönlich gut gefallen, die vielleicht gut klingen oder an die wir bestimmte Erinnerungen haben. Im Alten Testament war das meistens anders. Die Eltern haben immer an die Namensbedeutung gedacht, die hinter dem Namen steckt. Und oft sehen wir, dass der Name in Erfüllung gegangen ist, der Wunsch der Eltern in Erfüllung gegangen ist in der Namensgebung. Manchmal sehen wir, dass genau das Gegenteil passiert ist. Nun, wenn wir mal gucken, hier die Namen, der erste, der erwähnt wird, ist Elimelech. Der hat seinem Namen leider keine Ehre gemacht. Elimelech bedeutet, mein Vater ist König. Ja, Elimelech wurde in einer Zeit geboren, als es keinen König in Israel gab, in der Richterzeit. Und die Eltern haben den Wunsch verbunden, als dieser Junge geboren wurde, er möge verwirklichen in seinem Leben, dass sein Vater König ist. Nun, ein König ist derjenige, der das Sagen hat. Und wir lesen nicht, dass Elimelech seinen König gefragt hat, soll ich nach Moab gehen? Der hätte nämlich gesagt, tu das nicht, bleib schön in Bethlehem, da gehörst du hin. Mein Vater ist König, er ist diesem Namen leider nicht gerecht geworden. Naomi bedeutet die Liebliche. Wir können uns vorstellen, mit welchen Empfindungen die Eltern diesem kleinen Mädchen diesen Namen gegeben haben, die Liebliche. Sicherlich war sie auch für Elimelech, als er sie heiratete, die Liebliche. Aber sie hat ihrem Namen leider auch keine Ehre gemacht. Sie sagt ja nachher selber, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich nicht mehr die Liebliche, das bin ich nicht. Nennt mich Mara, das bedeutet die Bittere. Und doch ist Naomi am Ende ihres Lebens wiederhergestellt worden. Sie ist zurückgekehrt und aus der Bitteren ist wieder die Liebliche geworden, als sie dann nachher ihren Enkelsohn in den Armen hielt. Dann haben wir diese beiden, Machlon und Kilion, für uns etwas seltsam klingende Namen. Man möge sich fragen, ja, was haben die Eltern sich dabei gedacht, ihren Söhnen solche Namen zu geben? Machlon bedeutet zart oder gebrechlich oder kränklich. Kilion bedeutet verschmachtend oder vertilgend. Warum gibt man kleinen Kindern solche Namen? Wir wissen es nicht, aber wir müssen leider sagen, ja, sie haben diesen traurigen Namen auch realisiert. Sie sind beide in Moab gestorben und sie sind beide nicht sehr alt geworden. Dann haben wir diese Orpa. Wir werden sie nachher noch etwas näher kennenlernen, die einen guten Start machte, die mitging zurück nach Bethlehem und die dann doch auf halbem Wege kehrt machte und in Moab blieb. Ihr Name bedeutet Gazelle, das ist jemand, der schnell läuft, oder auch, es gibt ja dann schon mal mehrere Namensbedeutungen, steifer Nacken oder Widerspenstige. Und das passt vielleicht etwas eher. Sie ist leider zurückgekehrt und wir lesen von ihr weiter nichts. Ruth trägt einen schönen Namen. Ruth bedeutet Gefährtin oder Freundin. Das ist sie zuerst für Naomi gewesen. Sie hat sie begleitet auf dem Weg zurück nach Bethlehem. Sie war ihr eine gute Freundin. Die beiden haben sich gut verstanden, Naomi und Ruth. Aber natürlich ist Ruth nachher eine Gefährtin und eine Freundin geworden für ihren Ehemann, für den Boas. Und Boas bedeutet in ihm ist Stärke. Wir kommen darauf nochmal zurück. Das weist uns hin auf den mächtigen, den Herrn Jesus. In Boas war tatsächlich Stärke. Er war in der Lage und er war willens, diese Ruth zu lösen, zu befreien, zu kaufen und zu seiner Frau zu machen. In ihm ist Stärke, ein Bild von dem Herrn Jesus. Dann gibt es noch zwei Personen im Buch Ruth, deren Namen nicht genannt werden, aber die doch eine relativ wichtige Rolle spielen. Das ist einmal der Knecht, den finden wir in Kapitel 2, der über die Schnitter bestellt war. Der dafür sorgte, dass auf dem Feld des Boas alles gut lief, dass die Arbeit gut lief, dass die Leute einsammeln konnten, dass sie genug Nahrung finden konnten auf dem Feld. Und dieser Knecht, der nicht mit Namen genannt wird, ist ein schönes Bild vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat eigentlich die ganze Bibel geschrieben. Sie ist ja durch den Geist Gottes, der Heilige Geist ist Gott, Gott, der Heilige Geist, eingehaucht worden. Aber der Heilige Geist spricht eigentlich nie allzu viel über sich selbst. Das ist ganz interessant. Wir lesen zwar viel über den Heiligen Geist schon in der Bibel, aber immer in einer sehr, sehr zurückhaltenden Art und Weise. Und dann haben wir noch den näheren Blutsverwandten, der eigentlich die Ruth hätte lösen müssen, der eigentlich sie hätte heiraten müssen, aber das nicht wollte oder nicht konnte. Das werden wir vielleicht noch näher sehen, ist ein Bild vom Gesetz. Jetzt möchte ich kurz, aber nur ganz kurz, wie angekündigt, etwas sagen über die prophetische Bedeutung dieses Buches. Und ich tue das mal anhand der Hauptpersonen, der vier Hauptpersonen, die wir in diesem Buch finden. Da ist zuerst der Elimelech. Der Elimelech geht weg von Bethlehem, geht weg aus dem Land, das Gott seinem Volk zugesagt hatte, und er geht weg, er wendet sich nach Moab. Und das ist genau das, was das Volk Israel getan hat. Sie haben sich abgewandt von ihrem Gott. Wir wollen mal diesen einen Vers lesen, den ich damit angegeben habe, aus Psalm 106, Vers 24. Im Psalm 106, Vers 24, da sagt Gott zu seinem Volk: Und sie verschmähten das kostbare Land, glaubten nicht seinem Wort. Seht, das ist genau das, was dieser Elimelech getan hat. Er hat das Erbteil verschmäht. Er ist weggegangen von Bethlehem. Jetzt können wir sagen, menschlich gesprochen verständlich, weil er vielleicht Nahrung haben wollte für seine Familie. Und doch hat er nicht auf Gott vertraut, hat er Gottes Wort nicht geglaubt. Gott hat gesagt, ich werde euch in diesem Land versorgen. Darauf hat Elimelech nicht vertraut. Ein Bild des Volkes Israel, das sich von Gott abgewandt hat. Er nimmt die Naomi mit. Die Naomi wird eine Witwe in Moab und sie zeigt uns prophetisch das Volk Israel in der Zerstreuung, in der Diaspora als eine Witwe. Und wir wollen mal diesen Vers aus dem Propheten Jesaja lesen. Jesaja 54, Vers 6. Da sagt Gott: Denn wie eine verlassene und im Geist betrübte Frau ruft dich der Herr. Und wie eine Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen. Das ist der Zustand, in dem das Volk Israel als Nation sich heute befindet, weg von Gott, vereinsamt, ohne eine wirkliche, echte, lebendige Glaubensbeziehung zu Gott zu haben. Nun, wenn wir zu Ruth kommen, dann sehen wir in diesem Buch ganz deutlich, wie Naomi und Ruth ganz, ganz eng miteinander verbunden sind. Die beiden gehören untrennbar zusammen und deshalb sehen wir in Ruth dann ein Bild des Überrestes zukünftiger Tage. Das ist heute noch Zukunft, wenn ein Überrest aus dem Volk der Juden, aus dem Volk Israel zurückkehrt, im Glauben zurückkehrt, in das Land, glaubt an den Messias, ihn annimmt und dann am Ende von dem Messias gesegnet sind. Und Boas ist ein Bild, ein Hinweis auf den Herrn Jesus, der sein irdisches Volk, der Israel, erlösen wird. Wir wollen mal aus dem Propheten Jesaja lesen, Kapitel 48. den angegebenen Vers, Jesaja 48, Vers 17. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu tun, was dir nützt, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Ist das nicht genau das, was Boas hier in diesem kleinen Buch Ruth mit der Ruth tut? Er erlöst Ruth, aber nicht nur das. Er lehrt sie zu tun, was ihr nützlich ist. Er leitet dich auf dem Weg, den du gehen sollst. Naomi sagt zu Ruth, tu das, was der Boas sagt. Und Ruth tut alles, was Boas sagt. Und Boas bringt die Sache zu Ende. Deshalb ist Boas ein wunderschönes Bild von dem Erlöser, der einmal das Volk Israel erlösen wird. Ich möchte nur der Vollständigkeit halber hinzufügen, dass Ruth in diesem prophetischen Bild kein Hinweis auf die Gemeinde oder die Versammlung ist. Warum nicht? Ich habe es eigentlich schon gesagt, weil Naomi und Ruth eine untrennbare Einheit sind und weil Ruth uns hier vorgestellt wird als eine Witwe. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann finden wir zwar, dass die Gemeinde, die Versammlung, die Braut des Herrn Jesus ist, die Braut Christi ist, aber wir finden niemals, dass die Gemeinde oder die Versammlung eine Witwe genannt wird. Das prophetische Bild ist dieses Israel, jetzt weg von Gott, Elimelech und Naomi, dann Rückkehr, Naomi und Ruth, und dann lernt sie den Erlöser kennen, der sie erlöst und in den Segen dann des tausendjährigen Reiches bringt. Es wäre interessant, das Buch Ruth jetzt so auf diesen prophetischen Charakter hin weiter zu prüfen und zu untersuchen. Wir wollen das aber heute Nachmittag nicht tun, sondern wir wollen uns jetzt vielmehr der Frage zuwenden, was ist denn die praktische Bedeutung des Buches Ruth für uns? Welche Belehrungen hat das Buch Ruth für uns? Und wir werden sehen, es ist eine Fülle von Belehrungen. Ich möchte jetzt mal zunächst nur ein bisschen da durchgehen und nur mal ein paar Punkte nennen. Ihr könnt das zu Hause noch mal in Ruhe nachlesen und reflektieren und werden nachher, wenn wir dann in die Kapitel einsteigen, vielleicht noch etwas ausführlicher den einen oder anderen Punkt aufgreifen. Wir haben zunächst mal eine Reihe von Lektionen für unser Glaubensleben, für unseren ganz normalen Alltag, den wir mit unserem Herrn durchleben. Wir lernen in diesem Buch, was es bedeutet, wenn wir falsche Entscheidungen treffen und wenn wir falsche Wege gehen. Das hat traurige Folgen. Das war bei Naomi und Elimelech oder Elimelech und Naomi so. Das wird bei uns nicht anders sein. Wenn wir uns von ihm abwenden, singen wir in einem Lied, wird es finster um uns her, unser Gang ist nicht mehr sicher und das Herz von Freuden leer. Das ist genau das, was wir bei Naomi sehen. Sie blieb alleine als Witwe im Land Moab zurück. Aber wir lernen auch, und das ist so schön, die Möglichkeit einer Umkehr. Es gibt immer einen Point of Return für uns als Christen. Wir wissen, in der Flucht, bei der Fliegerei gibt es diesen Point of No Return. Dann kann ein Flugzeug nicht mehr umdrehen. Wenn es eine gewisse Startgeschwindigkeit erreicht hat, dann kann das Flugzeug nicht mehr abbremsen, dann muss es abheben und dann kann es nicht mehr umdrehen. Bei uns ist das anders, glücklicherweise. Es gibt immer eine Möglichkeit zur Umkehr, das lernen wir in diesem Buch. Wir lernen an Ruth in Kapitel 2, was es bedeutet, eifrig und fleißig das Wort Gottes zu lesen. Das wird uns nachher nochmal etwas beschäftigen. Wir lernen bei Ruth, was es bedeutet, Hingabe an den Herrn Jesus zu zeigen. Welche Hingabe hatte diese Ruth an den Boas, als sie ihn kennengelernt hatte? Und es zeigt uns, wie wir hingebungsvoll an den Herrn Jesus erleben können. Wir lernen von Ruth, abhängig und gehorsam zu sein. Sie setzt nicht ihren eigenen Willen durch. Sie fragt die Naomi, Naomi, was soll ich tun? Und Naomi gibt guten Rat und Ruth befolgt den Rat. Ruth hört auf das, was Boas sagt. Sie setzt nicht ihren eigenen Kopf durch, sondern sie tut genau das, was Boas ihr sagt. Und das Ende ist Segen und Glück für Ruth. Wir lernen hier in diesem Buch auch wunderschön, dass immer dann, wenn wir uns mit unseren christlichen Segnungen beschäftigen, wir nicht nur die Segnungen kennenlernen, sondern wir den kennenlernen, der uns die Segnungen gibt. Seht, in Kapitel 2 ist Ruth mit den Segnungen auf dem Feld des Boas beschäftigt. Da stellt der Boas ihr alles zur Verfügung. Seine Gerste, seine Knechte, seine Mägde, das Wasser, das Brot, den Essig, alles stellt er ihr zur Verfügung. Und Ruth nimmt das dankbar an, freut sich darüber. Aber dann sehen wir, Ruth bekommt mehr. Sie bekommt nicht nur alles, was Boas hat, sondern sie bekommt den Boas selbst. Wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, wenn wir in der Bibel lesen, wie Gott uns gesegnet hat in dem Herrn Jesus, dann führt uns das immer wieder zu der Person des Herrn Jesus. Ich möchte das mal an einem Punkt klar machen, auch in Verbindung mit dem Buch Ruth. Wenn wir uns zum Beispiel mit dem Thema Erlösung beschäftigen, das ist ja hier im Buch Ruth ein Thema, Erlösung, dann können wir uns im Neuen Testament mit den Stellen beschäftigen, die über Erlösung sprechen. Und es ist gut, wenn wir das tun. Erlösung bedeutet, dass wir aus einer Bindung herausgeholt worden sind, in der wir steckten. Aber können wir uns je mit dem Thema Erlösung beschäftigen, ohne nicht am Ende bei dem Erlöser zu landen? Das geht nicht. Wenn wir uns mit Erlösung beschäftigen, dann kommen wir zu der Person des Erlösers. Wir sind erlöst, nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold, sagt Petrus, sondern mit einem kostbaren Blut. Nein, das sagt er nicht. Mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Sehen wir das? Da geht es um Erlösung und dann sind wir bei dem Erlöser. Und das ist bei allen biblischen Wahrheiten so. Wenn wir uns mit den biblischen Wahrheiten, mit den Segnungen beschäftigen, kommen wir immer zu dem, der die Segnungen gibt. Wir lernen in diesem Buch auch ganz praktisch, dass Gott uns erzieht. Aus Liebe. Er lässt uns manchmal ein Stückchen weit laufen, aber er lässt uns nicht dauerhaft laufen. Er holt uns zurück. Gott war es, der Naomi zurückgebracht hat. Wir lernen in dem kleinen Buch auch etwas über unser Berufsleben. Gerade in Kapitel 2. Nur mal so ein paar Punkte. Respekt vor Vorgesetzten. Wie gehen die Knechte mit dem Boas um? Wir lernen etwas über Fleiß in der täglichen Arbeit. Ruth war fleißig. Das ist eine ganz einfache Lektion, simple Lektion eigentlich für unser Berufsleben. Fleißig arbeiten. Auch Arbeitgeber lernen etwas im Buch Ruth. Ein aufmerksames Auge für Mitarbeiter haben. Vielleicht bist du in einer vorgesetzten Position im Berufsleben, ich spreche jetzt über Berufsleben, dann hab ein waches Auge auf deine Mitarbeiter. Wir haben Lektionen in diesem Buch für unser Familienleben. Wir haben eben gesehen, Glaubensleben persönlich, Berufsleben, auch das Familienleben wird in diesem Buch angesprochen. Wir lernen, das Vorbild der Eltern ist ein Grundpfeiler biblischer Pädagogik. Die Eltern gehen nach Moab, die Kinder gehen mit. Gut, die konnten ja nicht anders. Aber die Kinder leiden unter den Folgen dessen, was ihre Eltern tun. Falsche Entscheidungen der Eltern können fatale Folgen für die Kinder haben. Manchmal sind die Folgen für die Kinder noch gravierender als für die Eltern. Eine ganz praktische Lektion aus diesem Buch für unser Familienleben. Wir lernen auch etwas über ein gutes Verhältnis zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Eltern und Schwiegerkindern. Wir kennen alle die Schwiegermütterwitze, nicht wahr? Aber das Buch Ruth zeigt uns ein bisschen was anderes. Naomi war die Schwiegermutter von Ruth und die beiden hatten ein tolles Verhältnis miteinander. Es gibt eben auch Mütter, die mit ihren Schwiegertöchtern ein gutes Verhältnis haben. Gibt es heute auch. Ist etwas sehr Schönes. Kann man sich nur darüber freuen. Aber ist eine simple, einfache Lektion für unser Familienleben. Aufgaben für Großmütter. Hier sind ja auch ältere Geschwister heute Abend. Schwestern, ich weiß nicht, ob ihr Enkelkinder habt, aber vielleicht ja. Eine Aufgabe. Hier, was macht die Naomi mit dem kleinen Kind? Eine Aufgabe. Die Großmütter haben nicht die Aufgabe, ihre Enkelkinder zu erziehen. Im Normalfall jedenfalls nicht. Es gibt Ausnahmen, die Eltern nicht mehr leben. Vielleicht aber normalerweise haben die Großmütter nicht die Aufgabe, ihre Enkelkinder zu erziehen. Sie haben auch nicht die Aufgabe, die Enkelkinder zu verwöhnen. Das dürfen sie ruhig mal machen, aber es ist nicht ihre Aufgabe. Aber hier lernen wir, was Großmütter mit ihren Enkelkindern machen können. Das ist eine schöne Sache hier. Die Naomi hatte Freude an dem Kleinen, der geboren wurde. Und ich bin mir sicher, der Kleine, als er etwas größer wurde, hatte Freude an seiner Großmutter. Auch eine schöne Sache. Wir lernen auch für unser Familienleben, welch ein Segen es ist, wenn wir gute Ratschläge geben und wenn wir gute Ratschläge annehmen. Seht, die Ruth war eine erwachsene Person und die Naomi hatte eigentlich der Ruth nichts mehr zu befehlen, das hat sie auch nicht getan. Aber sie hat gute Ratschläge gegeben und die Ruth hat gute Ratschläge angenommen. Wenn wir erwachsene Kinder haben, dann befehlen wir unseren erwachsenen Kindern nicht mehr. Sie sind uns auch nicht mehr gehorsam schuldig. Sie sind es schuldig, uns zu ehren, aber nicht mehr gehorchen. Aber geben wir deshalb als Eltern unseren erwachsenen Kindern nicht noch gute Ratschläge? Oder fragen wir nicht unsere Eltern nochmal in der einen oder anderen Frage um Rat? Ich bin sehr dankbar, persönlich, wenn ich das mal so einfügen darf. Ich habe einen Vater, der ist 89 Jahre alt, eine Mutter, die ist 90 Jahre alt. Es kommt durchaus vor, dass ich meine Eltern heute nochmal um einen Rat frage, um eine Beurteilung frage. Meinem Vater sage ich immer, wie würdest du das entscheiden, wenn du zu entscheiden hättest? Und er gibt mir einen guten Rat. Auch das ist etwas, was wir hier so ganz praktisch lernen können. Eine wichtige Lektion auch für Kinder und junge Leute. Im Teilen mit anderen liegt Segen. Die Ruth hat mit Naomi geteilt. Die Ruth hatte aufgelesen auf dem Feld, hatte reichlich aufgelesen. Sie kommt nach Hause und sagt nicht, Edge, ich habe jetzt genug und du kriegst nichts ab. Nein, sie hat geteilt mit ihrer Schwiegermutter. Und im Teilen liegt Segen. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Das gilt auch für Geschwister untereinander. Lasst uns fröhlich sein zu teilen. Im Teilen liegt Segen. Wir lernen auch Lektionen in diesem Buch für den Dienst, den wir an unserem Herrn tun. In Kapitel 2 finden wir Knechte und Mägde auf dem Feld und Ruth arbeitet dort mit. Und wir können das anwenden, auch mal auf den Dienst, den wir für unseren Herrn tun. Und was lernen wir da? Aufgaben im Dienst für unseren Herrn sind verschieden. Da war der Knecht, der über die Schnitter bestellt war. Da waren die Knaben, die Schnitter, da waren die Mädchen, da war die Ruth, da waren die Knaben, die das Wasser schöpften. Wir sehen ganz unterschiedliche Aufgaben auf dem Feld von Boas. Das Feld unseres Herrn, das Ackerfeld unseres Herrn, das Reich Gottes ist groß und da gibt es vielfältige Aufgaben. Nicht jeder hat die gleiche Aufgabe. Wir haben unterschiedliche Befähigungen, unterschiedliche Aufgaben, auch das lernen wir hier in diesem Buch. Ich habe gesagt, der Mann, der über die Schnitter bestellt war, dieser Knecht, ist ein Hinweis auf den Heiligen Geist. Wenn wir etwas für den Herrn tun möchten, dann tun wir das in Abhängigkeit von unserem Herrn, aber wir tun es auch unter der Leitung des Heiligen Geistes. Wird uns ganz deutlich in 1. Korinther 12 vorgestellt. Da sehen wir, Gott ist zuständig, wenn ich es mal so sagen darf, für die Ergebnisse. Dem Herrn sind wir gehorsam schuldig, aber wir tun es in Abhängigkeit auch von dem Heiligen Geist. Boas sagt zu Ruth, geh nicht auf ein anderes Feld. Wir könnten auch geneigt sein, mal das Feld zu wechseln, das Arbeitsfeld für unseren Herrn, und auf ein anderes Feld gehen. Es gab in Bethlehem viele Felder. Boas sagt zu Ruth, Himmel, bleib mal hier auf diesem Feld. Geh mal nicht woanders hin, das könnte gefährlich werden. Lasst uns auf dem Arbeitsfeld bleiben, auf das der Herr uns gestellt hat. Auch im Dienst für unseren Herrn ist es wichtig, dass wir ein Auge auf solche haben, die am Rande stehen. Der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, der wusste genau Bescheid über Ruth. Als der Boas ihn fragte, gibt er sofort Auskunft. Der hatte ein Auge darauf, der wusste Bescheid. Und Boas sagt zu den Knechten, hört mal, habt mal ein Auge da auf diese moabitische junge Frau, dass der hier nichts passiert, dass die ordentlich was mitkriegt und nach Hause nehmen kann. Boas hatte ein Auge auf Ruth. Der Mann, dieser Knecht über die Schnitte, hatte ein Auge auf Ruth. Auch das wollen wir lernen im Dienst für den Herrn. Lasst uns ein Auge auf solche haben, die vielleicht etwas am Rand stehen, die noch nicht so integriert sind. Die Ruth war neu. Gucken alle hin, was ist das denn für eine? Ach, die kommt aus Moab. Was will die denn hier? Nein, die wird integriert. Wie geht das bei uns, wenn plötzlich jemand auftaucht, den wir bisher nicht kennen? Jemand, der sich bekehrt hat, der neu dabei ist, der mitarbeiten möchte. Was machen wir? Schotten wir uns ab und sagen, nee, lass mal, das ist hier unser Aufgabenbereich? Oder sagen wir, herzlich willkommen im Dienst für den Herrn. Hier gibt es was zu tun, du kannst mit anpacken. Auch so eine ganz praktische Belehrung. Dann lernen wir hier in Kapitel 2, Arbeiten hat seine Zeit
Und Ausruhen hat seine Zeit. Auf dem Feld des Boas wurde nicht nur gearbeitet. Da gab es auch Ruhepausen. Da gab es Zeiten der Erquickung und der Erfrischung, wo etwas gegessen und etwas getrunken wurde. Niemand kann immer nur arbeiten. Wir brauchen diese Ruhepausen. Und Boas sorgt dafür, dass seine Leute auf seinem Feld diese Ruhepausen haben. Lasst uns auch erkennen, wo ist etwas zu tun, wann ist etwas zu tun, wie ist etwas zu tun, aber wann gibt es die Zeiten der Pausen? Ich weiß, die Gefahr ist vielleicht größer, dass wir mehr pausieren als arbeiten, das ist mir schon klar, aber es gibt auch den umgekehrten Fall. Es gibt auch so Workaholics im Werk des Herrn, die nichts anderes können als immer nur arbeiten. Das ist auch nicht gut. Was sagt der Herr zu seinen Jüngern? Komm mal her, ruht mal ein wenig aus. Macht mal Pause. Das ist wichtig auch für uns. Also wir lernen beide Seiten. Ja, was im Berufsleben gilt, gilt natürlich ganz besonders in der Arbeit für unseren Herrn. Übrigens, wir sind ja alle engagiert für unseren Herrn, sollten wir alle sein. Das betrifft nicht nur diejenigen, die, wie wir so sagen, vollzeitig arbeiten, sondern das betrifft uns alle. Gott wünscht Fleiß. So wie wir in unserem Berufsleben fleißig sind, wollen wir auch im Werk des Herrn fleißig sein. Die Aufgaben, die Gott dir gegeben hat, die er mir gegeben hat, die wollen wir fleißig tun. Und dann gibt es noch was Schönes im Buchhut. Im gemeinsamen Arbeiten liegt große Freude. Ich habe vorhin gesagt, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und das gilt auch für die Arbeit für unseren Herrn. Es ist schön, wenn wir persönlich eine Arbeit tun. Und es gibt auch Arbeiten, die tun wir ganz persönlich. Das ist so. Aber das Neue Testament spricht doch von Mitarbeitern. Mehrmals lesen wir von Mitarbeitern, viel öfter lesen wir von Mitarbeitern als von Arbeitern im Neuen Testament. Wir können etwas zusammenschaffen für unseren Herrn und das macht Freude, wenn wir etwas zusammentun. Es gibt Dinge, die kann man viel besser zu zweit tun, zu dritt, zu viert, zu fünft, je nachdem, als dass man sie alleine tut. Also wir wollen uns auch ermutigen lassen aus dem Buch Ruth, gemeinsam zu arbeiten, so wie auf dem Feld des Boas gemeinsam gearbeitet wurde. Da konnte doch nicht jeder tun und lassen, was er wollte. Da ging alles schön Hand in Hand, gemeinsam unter der Regie des Knechtes, der da über die Schnitte bestellt war. So wollen wir auch arbeiten. Und last but not least lernen wir hier auch, der Herr belohnt jede Treue und gibt vollen Lohn. In Kapitel 3 sehen wir, wie der Boas zu Ruth sagt, immer Ruth, ich habe das alles genau beobachtet. Voll sei dein Lohn von dem Herrn. Boas hat sich nichts schenken lassen. Und unser Herr lässt sich auch nichts schenken. Er belohnt jede Mühe. In 1. Korinther 15, Vers 58 lesen wir, dass wir alle Zeit überströmend sein sollen im Werk des Herrn. Und dann sagt Paulus, weil ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Wenn wir austreuen, werden wir säen. Wenn wir unser Brot hinwerfen auf die Fläche der Wasser, dann werden wir es wiederfinden. Der Herr belohnt jede Treue. Wir lernen auch etwas, besonders in Kapitel 2, über unseren Umgang mit dem Wort Gottes. Das Erntefeld in Kapitel 2 ist einmal ein Arbeitsfeld, aber auf der anderen Seite lehrt uns dieses Erntefeld auch, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Denn das Wort Gottes ist für uns letztlich ein Erntefeld. Und da kommt wieder der Punkt, Fleiß. Ruth war fleißig. Fleiß im Berufsleben, Fleiß im Arbeiten für unseren Herrn, aber Fleiß auch im Lesen des Wortes Gottes. Wie viel Fleiß wenden wir denn an, um regelmäßig in der Bibel zu lesen? Wir können großen Fleiß anwenden, wenn wir auf dieser Erde ein Ziel haben. Ich weiß nicht, ob hier 16-Jährige sind, die gerade den Führerschein machen. Da setzt man viel Energie und Fleiß ein. Das ist auch richtig. Wie viel Energie setzen wir ein, um das Wort Gottes zu lernen? Ich weiß nicht, ob hier jemand ist, der demnächst das Abitur macht. Nächstes Jahr. Dieses Jahr ist ja gelaufen. Wie viel Fleiß setzen junge Leute ein, um den Schulabschluss zu schaffen? Richtig so. Absolut richtig so. Aber wie ist es mit unserem Fleiß für Gottes Wort? Wie viel Fleiß setzen wir ein im Berufsleben, um eine Stufe höher zu kommen auf der Karriereleiter? Ich sage da auch nichts dagegen, wenn wir es nicht übertreiben. Ich habe ja gesagt, Fleiß im Berufsleben ist richtig. Aber nochmal die Frage, wie viel Fleiß wenden wir denn an, um die Bibel zu lesen? Judas schreibt, er wollte allen Fleiß anwenden, über das gemeinsame Heil zu schreiben. Wie fleißig sind wir die Bibel lesen? Ich wiederhole die Frage nochmal. Das ist so eine ganz praktische Lektion aus Ruth 2. Auf dem Feld des Boas fleißig auflesen. Vom Morgen bis zum Abend. Natürlich lesen wir nicht den ganzen Tag in der Bibel. Das erwartet Gott auch nicht. Es gibt andere Dinge, die wir tun. Aber lesen wir regelmäßig, lesen wir fleißig die Bibel. Wir haben das nötig. Dann hat die Ruth beim Auflesen auf die Schnitter geachtet. Wir könnten vielleicht die Anwendung machen und sagen, die Schnitter, das sind solche, die das Wort Gottes für uns auslegen und erklären. Wie dankbar sind wir für gute Bibelauslegungen, die wir lesen können, wo Gott Brüdern eine Begabung gegeben hat, etwas zu erklären, was uns hilft, das Wort Gottes besser zu verstehen. Ich habe fast mein ganzes Leben lang, natürlich nicht, als ich noch sehr klein war, aber so von Teenagerjahren an viele Bücher gelesen. Das eben zitierte Buch von Bruder Heikopf über das Buch Ruth habe ich nicht nur einmal gelesen. Das habe ich bestimmt zwei oder dreimal gelesen. Es ist eine Hilfestellung, das Wort Gottes besser zu verstehen. Oder in den örtlichen Zusammenkünften, wo wir sind, wo Brüder das Wort Gottes auslegen. Das sind Schnitte, auf die wir achten dürfen, achten können, die uns helfen können, etwas besser zu verstehen. Wir lernen hier auch, dass wir, wenn wir die Bibel aufrichtig lesen, immer mehr bekommen können, als wir eigentlich erfassen können. Die Bibel ist so reichhaltig, dass wir sie nie ganz ausschöpfen können. Und wir werden immer wieder feststellen, je mehr wir uns mit einer Sache beschäftigen, umso mehr lernen wir alles, was wir noch nicht wissen und was wir noch dazu lernen können. Gott gibt uns immer reichlich, so wie Ruth reichlich bekäme. Auch hier müssen wir aufpassen, nicht auf andere Felder zu gehen. Nicht überall, wo christlich draufsteht, ist auch christlich drin. Es gibt auch Literatur, die auf den ersten Blick christlich aussieht, aber wo der Inhalt gar nicht so gut für uns ist. Also lasst uns auch Vorsicht walten lassen, was lesen wir. Stichwort Internet, da ist die Gefahr natürlich noch viel größer, weil man nicht auf die 20 oder 25 oder 50 Bücher angewiesen ist, die man im Bücherschrank stehen hat, sondern das Internet öffnet uns alle Möglichkeiten, alles zu lesen, ja, was irgendwo im Netz ist. Das können wir nie erschöpfen. Aber die Gefahr, dass wir mal auf die falschen Seiten geraten, auf ein anderes Feld geraten, ich sage mal auf das Feld der Theologie, auf das Feld der Philosophie, das ist auch gefährlich und deshalb auch diese Warnung, nicht auf ein anderes Feld gehen. Dann sehen wir, auf dem Feld des Boas wurde gemeinsam gegessen. Natürlich, jeder hat für sich gegessen, das ist klar. Ich kann ja noch nicht für einen anderen essen, sei denn ich füttere ihn, aber normalerweise esse ich für mich selber. Aber die haben trotzdem zusammen gegessen. Und ich habe mal gesagt, hier Gemeinschaft pflegen im Lesen des Wortes Gottes. Wir lesen es persönlich, wir sagen persönliche Andacht, stille Zeit. Das ist ganz wichtig. Aber wie schön ist es auch, wie hilfreich und nützlich, wenn wir das Wort Gottes mit anderen zusammenlesen. Wenn wir uns mal austauschen und sagen, hör mal, ich habe das und das gelesen, ich habe das nicht verstanden. Wie würdest du das sehen? Kannst du mir helfen, das besser zu verstehen? Wenn wir Erfahrungen austauschen, die wir machen beim Lesen des Wortes Gottes, auch das lernen wir auf dem Feld des Boas. Und dann wieder den Punkt, den wir vorhin schon mal hatten. Teilen macht Freude. Auch geistlich dürfen wir das teilen, was wir selbst gelernt haben. Wenn wir nach Hause kommen und vielleicht jemand, der mit uns im Haushalt wohnt, konnte nicht zu einer Zusammenkunft gehen. Wir haben etwas gehört und dann kommen wir nach Hause, teilen wir etwas von dem, was wir gehört haben. Natürlich, wir haben es heute relativ einfach, viele Vorträge werden aufgenommen, da sagt man, hier hast du CD, kannst du dir mal anhören oder geh ins Internet, da kannst du es anhören, ist auch eine Möglichkeit, natürlich. Aber mal den persönlichen Austausch haben mit jemandem, der zu Hause ist und sagen, pass mal auf, wir waren heute in der Zusammenkunft, das und das haben wir gehört, das und das haben wir von dem Herrn Jesus gelernt. Das ist mir wichtig geworden, ich möchte das mit dir teilen. Das ist schön, Gemeinschaft haben und teilen, was wir gelernt haben. Ja, ich möchte jetzt noch kurz etwas sagen über Boas. Ich habe gesagt, der Boas ist eigentlich die Hauptperson in diesem Buch und deshalb ist mir das wichtig. Von diesem Boas lesen wir drei Dinge. In Kapitel 2, Vers 1 haben wir das gelesen. Erstmal sein Name, in ihm ist Stärke. Nun, wer ist der Stärkste? Unser Gott ist der Stärkste. Der Jesus ist der Starke, das ist keine Frage. Der starke Gott. Man nennt seinen Namen wunderbarer, Berater, starker Gott. Wenn einer stark ist, vermögend ist in diesem Sinne, stark ist in diesem Sinne, dann ist es der Herr Jesus. Ein Verwandter von Elimelech. Was hat uns das denn zu sagen? Nun, ich möchte es mal so formulieren. Der Jesus ist Gott. Und wenn der Herr Jesus nur Gott wäre, ich sage das in aller Ehrfurcht, wenn der Herr Jesus nur Gott wäre, dann wären wir nie zu ihm gekommen. Der Herr Jesus musste Mensch werden, damit wir zu Gott kommen konnten. Deshalb ist der Herr Jesus mehr als Gott. Er ist Gott und er bleibt Gott. Er war, ist und bleibt Gott, der ewige Gott. Das möchte ich ganz deutlich unterstreichen. Aber er ist Mensch geworden. Er ist in diesem Sinne unser Verwandter geworden. Er ist in allem den Brüdern gleich geworden, sagt der Hebräerbrief. Mensch wie wir, mit Empfindungen wie wir. Ausgenommen die Sünde. Der Jesus kannte keine Sünde, tat keine Sünde und Sünde war nicht in ihm. Aber der Jesus ist echt und wirklich Mensch geworden. In diesem Sinne ein Verwandter von Elimelech. Er ist zu uns gekommen, er ist Mensch geworden. Wir konnten ihn antasten, betasten, besehen, berühren, mit ihm reden, hören, was er sagte. Mensch geworden. Und es heißt ein vermögender Mann. Der Boas war reich, er konnte den Preis bezahlen für Ruth. Deshalb war er vermögend, er hatte diese Felder, er hatte genügend Geld, er konnte bezahlen. Aber vermögend müssen wir nicht nur an finanzielle Dinge denken. Wenn wir an den Herrn Jesus denken als einen vermögenden Mann, dann denken wir an solche Bibelstellen, von denen wir mehrere finden, dass der Herr Jesus etwas vermag. Er vermag uns zu retten, sagt der Hebräerbrief. In diesem Sinne ist der Herr Jesus ein vermögender Mann. Und der Jesus ist der Erlöser. Der Erlöser. Das ist das, was wir hier im Buch Ruth so ganz besonders finden. Hier steht ja immer mal wieder ein Verwandter. Dieses Wort Verwandter bedeutet eigentlich im Grundtext ein Löser oder ein Erlöser. Und deshalb spricht das Buch Ruth auch von der Erlösung. Ruth wurde gelöst und der Herr Jesus ist für uns der Erlöser. Ich möchte jetzt ganz kurz aus dem Alten Testament, ich erwähne das nur, ihr könnt das mal in Ruhe zu Hause nachlesen, wenn das interessiert, zeigen, was der Erlöser oder Löser tun sollte. Im dritten Buch Mose, im vierten Buch Mose und im fünften Buch Mose wird an verschiedenen Stellen von den Aufgaben eines Lösers oder Erlösers gesprochen. Der erste Fall in 3. Mose 25, der beschrieben wird, ist ein Fall, wo ein Erbteil verloren gegangen war und wo dieses Erbteil zurückgelöst wurde. Das haben wir hier im Buch Ruth auch. Das Erbteil von Elimelech und seinen Erben Machlon und Kilion war verloren gegangen, weil sie alle gestorben waren. Und deshalb musste dieses Erbteil zurückgekauft werden, zurückgelöst werden. Das hat der Boas getan. Zweitens, und das lesen wir in 5. Mose 25, das Gesetz der sogenannten Schwagerehe, das es gab, das es auch schon vor der Gesetzgebung als Praxis gab, aber Gott hat es in das Gesetz aufgenommen. Wenn eine Witwe da war, die keine Söhne hatte und der Mann war verstorben, dann konnte und sollte der Schwager die Frau heiraten und die Kinder, die dann geboren würden, würden die rechtmäßigen Erben des verstorbenen Bruders, des Schwagers, der Witwe sein. Das ist auch das, was wir hier im Buch Ruth finden. Naomi, beziehungsweise Ruth, als Frau von Machlon, war kinderlos. Es war kein Erbe da. Boas heiratet sie und der Sohn wird dem Machlon zugerechnet. Dann gibt es noch eine dritte Aufgabe eines Lösers. In 3. Mose 25 wird das beschrieben, da soll ein Sklave von seiner Sklaverei gelöst werden. Und es gab noch eine vierte Variante, wo jemand, der totgeschlagen worden war, gerecht wurde und wo der Totschläger von dem Löser oder Rächer getötet wurde. 4. Mose 35 und 5. Mose 19. Nun, wie gesagt, im Buch Ruth haben wir diese ersten beiden Fälle.
Wenn wir das jetzt mal praktisch kurz auf uns anwenden, dann sehen wir im Neuen Testament, dass der Herr Jesus uns erlöst hat. Er ist unser Erlöser. Und der Jesus hat das verloren gegangene Erbteil erlöst. Das ist die Schöpfung. Diese Schöpfung, die wir verdorben haben, wir Menschen durch unsere Sünde, die wird der Herr Jesus erlösen und befreien im tausendjährigen Reich. Der Herr Jesus hat zweitens uns erlöst, so wie hier Ruth die Witwe gelöst wurde. Das ist vielleicht das Schönste, an das wir denken, dass wir selbst erlöst sind. Und der Jesus hat, anders als Boas, uns erlöst, nicht durch Zahlung eines Geldbetrages, sondern, ich habe den Vers schon zitiert aus 1. Petrus 1, mit seinem kostbaren Blut. Der Jesus hat nicht nur alles gegeben, was er hatte, sondern er hat sich selbst gegeben, um uns zu erlösen. Dann hat der Jesus uns natürlich auch aus der Sklaverei erlöst. Wir waren Sklaven Satans und sind aus dieser Sklaverei herausgelöst worden. Und der Jesus wird einmal auch der Rächer sein, der den Feind, den Teufel, den Widersacher zu einem Ende bringen wird und dadurch die ganze Schöpfung und auch uns, die Gläubigen, in die endgültigen Ergebnisse der Erlösung hineinbringen wird. Um lösen zu können, damals im Alten Testament gab es drei Voraussetzungen. Der Löser musste ein Recht haben zu lösen. Er musste lösen können. Er musste liquide sein und zahlen können. Und er musste auch lösen wollen. Nun, der Herr Jesus erfüllt alle drei Voraussetzungen. Wir sehen hier dieser andere Löser, der erfüllte zwar die erste Voraussetzung. Er war befugt. Er erfüllte wahrscheinlich auch die zweite Voraussetzung. Er konnte zahlen, er hatte wahrscheinlich auch Geld genug, aber er erfüllte nicht die dritte Voraussetzung. Er wollte nicht lösen. Wenn er sagt, ich kann nicht lösen, in Kapitel 4, dann heißt das nichts anderes, als dass er nicht lösen wollte. Nun, der Herr Jesus hat das Recht dazu zu lösen, weil er Mensch geworden ist. Das war die Voraussetzung. Die hat er erfüllt, er ist Mensch geworden und so kann er lösen. So ist er befugt zu lösen. Der Jesus war der Einzige, der das Lösegeld bezahlen konnte. Um einen Menschen von seinem ewigen Verderben zu lösen, genügte nicht die Zahlung von Gold und Silber, sondern es brauchte mehr. Der Jesus konnte zahlen, er hat gezahlt, er hat sein Blut gegeben und der Jesus wollte uns auch erlösen. Er hat uns geliebt und weil er uns geliebt hat, hat er sich für uns hingegeben, um uns zu erlösen. Wie wunderbar, wenn wir dieses Buch Ruth lesen und daran denken, der Herr Jesus ist unser Erlöser. Nun, vielen Dank. Wie können wir das Buch einteilen? Wir können das unter verschiedenen Gesichtspunkten einteilen. Ich mache mal eine erste Einteilung unter dem Blickwinkel der Gnade. Dann haben wir in Kapitel 1 die rettende Gnade. Ruth kommt aus Moab zurück und sie ist in diesem Bild das Bild einer jung bekehrten, geretteten Person, die Gnade kennengelernt hat. In Kapitel 2 sehen wir, wie sie weitergeführt wird und deshalb habe ich es mal überschrieben mit die unterweisende Gnade. In Kapitel 3 wird Ruth einen Schritt weitergeführt, sie wird zur Ruhe gebracht, die ruhebringende Gnade und in Kapitel 4 haben wir die Frucht der Gnade. Das ist eine Möglichkeit, dieses Buch einzuteilen. Wenn wir es nach Kapiteln einteilen, dann können wir sagen, in Kapitel 1 von Bethlehem nach Moab und zurück. Die ersten 5 Verse zeigen uns die Entscheidung, die folgenschwere Entscheidung von Elimelech. Die Kapitel Verse 6 bis 14 zeigen uns die Entscheidungsfindung bei Ruth und Orpa. Wir kommen da nachher dann ein bisschen in den Einzelheiten darauf. Die Kapitel 5, Verse 15 bis 18 zeigen uns dieses wunderschöne Glaubensbekenntnis von Ruth. Die Verse 19 bis 22, die Rückkehr nach Bethlehem. Also diese 4 Unterabschnitte in Kapitel 1. In Kapitel 2 haben wir Ruth auf dem Feld von Boas. Wir lernen zuerst den Boas kennen in Vers 1. Dann sehen wir zweitens in den Versen 2 bis 4, wie Ruth eine Entscheidung trifft und sie auch umsetzt.
auf das Feld des Boas geht. Die Verse 4 bis 13 zeigen uns, wie sie Boas begegnet und wie die beiden sich kennenlernen. Dann haben wir in den Versen 14 bis 16 die Pausenzeit auf dem Feld des Boas. Und die Verse 17 bis 23 zeigen uns, wie Ruth zurückkehrt nach Naomi und die beiden sich unterhalten über das, was passiert ist. Kapitel 3 zeigt uns Ruth auf der Tenne von Boas. Dort sehen wir zuerst in den Versen 1 bis 5, wie Naomi der Ruth diesen guten Rat gibt, was sie nun tun soll, um Ruhe zu finden bei Boas. Wir sehen in den Versen 6 bis 13, wie Ruth zu den Füßen des Herrn Jesus sich niedergelassen hat. Dann haben wir in den Versen 14 bis 18 das, was Boas der Ruth gibt, diese 6 Maß Gerste. Das sind die 3 Teile in Kapitel 3. Und schließlich in Kapitel 4 sehen wir Ruth an der Seite von Boas. Da lernen wir zuerst diesen anderen Blutsverwandten kennen. Ich habe gesagt, ein Hinweis auf das Gesetz, das keine Erlösung zustande bringen konnte. Dann sehen wir, wie Ruth tatsächlich von Boas auch gelöst wird, in den Versen 9 bis 12. Die Verse 13 bis 17 zeigen uns, wie Boas dann die Ruth tatsächlich auch heiratet und sie diesen Sohn bekommen. Und die Verse 18 bis 20 schließen das Kapitel ab und zeigen uns diesen kleinen Stammbaum von Perez, Sohn von Juda, bis hin zum König David. Und wir werden das dann gleich vielleicht noch etwas ausführlicher sehen. Bernd, bis halb können wir machen? Oder? Gut, dann steigen wir jetzt noch ein bisschen in Kapitel 1 ein. Kapitel 1 von Bethlehem nach Moab und zurück. Die ersten 5 Verse zeigen uns diese folgenschwere Entscheidung von Elimelech. Er entscheidet, von Bethlehem wegzugehen nach Moab. Er stirbt dort, seine Söhne sterben dort. Übrig bleibt Naomi als Witwe und die beiden Frauen. Die Zeit der Richter, ich habe das schon kurz erwähnt, war eine chaotische Zeit. Die Zeit der Richter wird dadurch beschrieben, dass erstens kein König in Israel war, mit anderen Worten keine gescheite Regierung, und jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Das ist übrigens genau die Zeit, in der wir heute leben. Das ist genau die Zeit, in der wir heute leben. Gottes Wort ist immer sehr, sehr treffend. Das ist im Grunde genommen ja, nicht mehr weit von der Anarchie weg, was wir hier finden im Buch der Richter. Und wir können das jetzt anwenden auf unsere Gesellschaft. Jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Ja, das sehen wir heute. Autorität wird kaum noch anerkannt. Wir können an unsere Familien denken. Ist es da nicht auch teilweise so? Wer erkennt noch die Autorität der Eltern an? Wo üben noch Eltern in der richtigen Art und Weise Autorität aus? Wir können an unsere Gemeinden und Versammlungen denken. Ist es nicht da auch so? Wird Autorität noch anerkannt? Tut nicht doch auch da weitgehend jeder, was recht ist in seinen Augen? Das ist die Zeit, in der wir leben, die Zeit der Richter. Und wir müssen uns nicht wundern, in einer solchen Zeit, dass auch im Volk Gottes Hungersnot entsteht. Es ist interessant, Bethlehem bedeutet Brothaus. Und Ephrata, diese beiden Namen, die hier genannt werden, bedeutet Fruchtgegend. Das war eine fruchtbare Ecke, wo der Elimelech wohnte. Und Gott hatte doch seinem Volk versprochen, passt mal auf, wenn ihr im Land seid und tut das, was ich euch sage, dann habt ihr reichlich Brot, dann gibt es keinen Mangel, es gibt keine Hungersnot. Es gab doch Hungersnot. Warum gab es Hungersnot? Warum? Weil eben in den Zeiten der Richter jeder tat, was recht war in seinen Augen. Wenn wir unseren eigenen Willen durchsetzen, wenn wir nicht mehr auf die Autorität achten, die Gott gibt, und das tun, was uns recht ist, da müssen wir uns nicht wundern, wenn es auch in einem Brothaus und in einer Fruchtgegend geistliche Hungersnot gibt. Aber gleichzeitig sind solche Zeiten geistlicher Hungersnot auch immer eine Probezeit, ein Test von Gott. Was machen wir denn damit? Wie gehen wir denn damit um? Der Elimelech, der haut ab. Elimelech entscheidet sich, ich verlasse Bethlehem, ich verlasse Ephrata, ich gehe weg, ich gehe woanders hin. Ist das eine Lösung? Weggehen ist fast nie eine gute Lösung. Das müssen wir uns mal gut merken. So, wer glaubt, wird nicht ängstlich ein. Das ist genau richtig. Statt dass Gott, der Elimelech hier auf Gott vertraut hat, geht er weg. Und ich sage nochmal, weggehen ist in den seltensten Fällen eine gute Lösung. Jona ist abgehauen und es ist schiefgegangen. Der verlorene Sohn in Lukas 15 ist abgehauen, es ist schiefgegangen. Onesimus im Hause von Philemon ist weggelaufen und es ist nicht gut gegangen. Gott hat dafür gesorgt, dass in allen Fällen, auch hier in dieser Sache, am Ende die Sache gut wird. Das ist was anderes. Gott kann auf unseren krummen Lebenslinien immer noch gerade schreiben. Das ist wahr. Aber wir müssen das ja nicht provozieren. Wir müssen das nicht ausprobieren. Wir müssen doch nicht die Erfahrung machen, die Elimelech machte, der übrigens gestorben ist. Wir müssen nicht die Erfahrung machen, die Jona machte oder die der verlorene Sohn machte. Wir können uns das sparen. Diese Beispiele warnen uns doch, das nicht so zu machen. Nun, der geht nach Moab und es ist interessant, es heißt, er zog hin, er hielt sich auf, er kam dorthin, er blieb dort und er wohnte dort. Ich könnte mir vorstellen, jetzt lese ich mal zwischen den Zeilen, dass der Elimelech gesagt hat, ich gehe nach Moab, das war übrigens gar nicht so weit weg. Wir müssen uns nicht vorstellen, dass das hunderte von Kilometern weg gewesen wäre. Ich glaube, das waren so 60, 80 Kilometer, mehr war das nicht. Aber immerhin, das war damals natürlich eine etwas größere Distanz als heute, man musste das zu Fuß gehen. Also es war schon eine Weile weg. Aber ich könnte mir denken, dass der Elimelech gesagt hat, na, ich gehe mal da, solange die Hungersnot ist, nach Moab und dann komme ich wieder zurück. Er hat sich gewaltig vertan. Er ging, er blieb und er wohnte. Übrigens, Lot hat das auch so gemacht. Lot ist auch weggegangen, von Abraham weggegangen nach Sodom. Und da hat er erstmal so langsam sich Sodom angenähert und schließlich hat er in Sodom gewohnt und hat sogar im Stadtrat von Sodom einen Platz gehabt. Wenn man einmal auf der schiefen Bahn anfängt, dann muss man sich nicht wundern, wenn das Tempo nach unten immer größer wird. Und so war es hier auch. Elimelech hat seine Kinder mitgenommen, die beiden Söhne. Die sind herangewachsen, wir wissen ja nicht, wie alt sie waren, als sie weggingen von Bethlehem. Jedenfalls, die beiden haben in Moab geheiratet. Das war eindeutig gegen Gottes Willen. Gott hatte gesagt, ihr sollt nicht die Frauen der umliegenden Nationen heiraten. Die machen euch abtrünnig, die machen euch zu Götzendienern, ich will das nicht. Gott wollte nie solche Mischehen zwischen seinem Volk und den Fremden. Das will er heute übrigens auch nicht. Aber wenn die Eltern weggehen, wenn heute Eltern in die Welt gehen, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn die Kinder mitgehen und dann schließlich in der Welt auch heiraten. Das ist fast eine Zwangsläufigkeit. So ging es hier auch. Ja, und dann erlebte Elimelech, was wir zweimal in den Sprüchen lesen. Sprüche 14, Vers 12 und 16, Vers 25. Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint. Und sein Ende sind Wege des Todes. Genau das erlebt Elimelech hier. Und das gilt heute immer noch. Als Elimelech das tat, war der Spruch noch nicht geschrieben von Salomo. Aber er wurde wahr. Wir lesen das heute. Wir lesen die Warnung in den Sprüchen. Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint. Es scheint alles gut zu gehen. War bei dem verlorenen Sohn genauso. Es klappte alles wunderbar und prima. Und am Ende war nur Desaster. Das ist heute nicht anders, wie es damals war. Und das sollte uns auch eine Warnung sein. Die Naomi blieb alleine übrig. Ein ganz, ganz trauriges Bild. Dann haben wir in den Versen 6 bis 14 diese beiden Frauen, Ruth und Orpa. Ruth und Orpa hatten viel gemeinsam. Waren beide aus Moab, hatten moabitische Eltern, hatten einen israelischen jungen Mann geheiratet, waren beide Witwe, lebten offensichtlich beide mit Naomi, gingen beide zuerst mit Naomi zurück, hingen beide an Naomi und doch das Ende dieser beiden war am Ende der Geschichte so weit voneinander weg, wie es weiter nicht sein konnte. Ruth wird die Frau von Boas und wird glücklich. Von Naomi lesen wir nichts mehr. Darin liegt eine tiefe Belehrung für uns. Kain und Abel, zwei Brüder, ziemlich gleiche Voraussetzungen. Die ersten beiden Kinder auf dieser Erde, zwei Söhne, die gleichen Eltern. Und am Ende weit, weit weg voneinander. Der Mundschenk und der Bäcker, auch so ein Pärchen, in 1. Mose 40, 41. Beide Knechte des Pharao. Beide hatten sich versündigt. Beide waren im Gefängnis. Beide lernen Josef kennen. Beide haben einen Traum. Beiden wird der Traum erklärt. Der eine gerettet, der andere verloren. Da hängen die beiden Räuber am Kreuz. Rechts und links vom Herrn Jesus. Gleiche traurige Geschichte. Zwei Kriminelle, beide den Tod verdient. Beide am Kreuz. Mehr Übereinstimmung konnte man sich kaum vorstellen wie zwischen diesen beiden. Und der eine geht ewig verloren, der andere ist ewig gerettet. Wo liegt dieser Unterschied? Ruth und Orpa lehren uns, wo der Unterschied liegt. Es kommt nicht auf das Äußere an, es kommt auf das Innere darauf an. Ruth und Orpa, äußerlich so gleich und innerlich so unterschiedlich. Die eine, Ruth, blieb dran und ging mit bis zum Ende und Orpa kehrte zurück. Diese beiden lehren uns letztlich die Geschichte der ganzen Menschheit. Die einen gerettet, glücklich mit Boas. Von der anderen lesen wir nichts mehr. Rückkehr aus Moab. In Vers 6 und 7 finden wir, dass Naomi zurückkehrt. Sie tut das einzig Richtige. Sie wendet sich zurück. Sie bleibt nicht in Moab. Sie hatte gehört, dass Gott sein Volk gesegnet hatte. Warum ist Naomi zurückgekehrt? Sicherlich aus zwei Gründen. Einmal hat sie ihre Misere erkannt. Und zum anderen hat sie gehört, Gott hat sein Volk gesegnet. Wenn jemand heute, so wie Naomi, sich abwendet von Gott, ein Gläubiger, der eigene Wege geht, es gibt immer einen Weg zurück. Es gibt immer einen Weg zurück, lasst uns das nicht vergessen. Bei dem verlorenen Sohn gab es auch einen Weg zurück und er ist diesen Weg mit Konsequenz gegangen. Nun, Ruth und Orpa gehen mit. Und jetzt kommen die Argumente von Naomi. Und man könnte jetzt einerseits sagen, das war schwach von Naomi, dass sie versucht hat, die zu überzeugen, in Moab zu bleiben. So können wir das erklären. Aber auf der anderen Seite sehen wir vielleicht auch die Hand Gottes dahinter, der jetzt wirklich ans Tageslicht bringen wollte, wo ist jetzt echte Überzeugung zurückzugehen und wo ist es nur so ein äußeres Lippenbekenntnis. Es genügt nicht nur äußerlich mitzugehen. Wir müssen aus innerer Überzeugung mitgehen. Orpa ging äußerlich mit bis zu einem gewissen Punkt. Dann kam die Prüfung. Und dann blieb sie zurück oder ging zurück. Ruth ging auch mit und die gleiche Prüfung kam, eigentlich noch stärker. Denn Naomi zieht nachher bei Ruth noch mehr Register. Sie sagt, guck mal, die Orpa ist da auch gegangen, jetzt geh du auch. Die Ruth wurde wirklich hart geprüft und sie blieb standhaft und sagte, nein, ich habe meine Entscheidung innerlich getroffen und die ziehe ich auch durch. Echte Überzeugung, echte Hingabe. Äußerlich haben beide die gleichen Emotionen. Orpa weint, aber Ruth hängt ihr an. Äußere Emotionen genügen nicht. Es hat schon manch einer Tränen vergossen und ist doch nicht zum Herrn Jesus gekommen. Bei Ruth war es mehr. Orpa entscheidet und geht zurück. Ich hoffe, dass hier niemand ist, der noch in diesem Entscheidungsprozess steht und vielleicht eine Entscheidung trifft wie Orpa. Äußerlich dabei, aber nicht innerlich. Es genügt nicht, äußerlich dabei zu sein. Innerlich mitgehen, das wollen wir von Ruth lernen. Und Ruth trifft diesen klaren und entschiedenen Weg und geht mit. Da legt sie ein wunderbares Glaubensbekenntnis ab. Wir haben das gelesen in Vers 16. Ruth sprach, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, hinter dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen. Wo du weilst, will ich weilen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben und dort will ich begraben sein. Wenn wir das nochmal vergleichen mit dem, was die Orpa gesagt hat. Die Orpa hat von dem Volk Naomis gesprochen, aber nicht von dem Gott Naomis. Ruth hat von dem Volk Naomis gesprochen und von dem Gott Naomis. Ruth hat Liebe zu dem Weg Naomis. Sie sagt, wohin du gehst, will ich gehen. Sie hat Liebe zu dem Land Naomis. Wo du weilst, will ich weilen. Sie hat Liebe zu dem Volk Naomis. Dein Volk ist mein Volk. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Sie hat Liebe zu dem Gott Naomis. Dein Gott ist mein Gott. Und sie besiegelt das mit einer Aussage, wo du stirbst, will ich sterben und dort will ich begraben sein. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen, nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Und sie hat fest darauf bestanden. Es ist Hingabe bis zum Letzten. Hingabe bis zum Äußersten. Ein wunderbares Beispiel für uns. Gott führt uns als Volk Gottes einen Weg. Und wir wollen uns die Frage stellen, haben wir Liebe zu diesem Weg, den Gott führt? Hier Liebe zu dem Weg Naomis. Haben wir Liebe zu dem Land Naomis? Ruth war eine Moabitin, sie kam aus einem ganz anderen Land, aber sie hat Liebe zu diesem Land Naomis. Wenn wir das geistlich anwenden, unser Land, das ist das, was wir in der Bibel finden, das sind die Segnungen, die wir in den himmlischen Örtern finden, wovon der Epheserbrief spricht. Haben wir Liebe dazu? Liebe zu dem Volk Gottes? Das Volk Gottes, das Volk Israel, war damals ein verachtetes Volk, von den Nachbarvölkern ungern gesehen. Israel ist immer so ein Spielball zwischen den Nationen gewesen, das ist es bis heute noch. Aber Ruth hat Liebe zu diesem Volk. Das Volk Gottes heute ist auch auf dieser Erde ein verachtetes Volk, die Christen. Zunehmend geraten wir unter Kritik. Und nicht nur die Christen ihrem Bekenntnis nach, sondern ganz besonders die, die das wirklich ausleben wollen. Da werden wir als Fundamentalisten bezeichnet, obwohl wir das nie sein wollen und auch nicht sind. Aber so sieht man uns. Trotzdem Liebe zu diesem verachteten Volk Gottes. Und dann Liebe zu dem Gott Naomis. Liebe zu unserem Herrn. Ich möchte das, was die Ruth hier tut, dieses Glaubensbekenntnis von Ruth mal vergleichen mit dem Glaubensbekenntnis von Paulus in Philipper 3. Da spricht Paulus von seiner Entscheidung, die er getroffen hat. Da sagt Paulus, ich habe alles für Verlust und Dreck geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust und Dreck. Vergangenheit und Gegenwart, ich habe es so gesehen, ich sehe es immer noch. Warum denn? Warum hat Paulus alles für Schaden und Dreck geachtet? Warum wollte er alle Vorzüge, die er als Jude, als religiöser Jude hatte, nicht mehr haben? Weil er den Herrn Jesus gefunden hatte. Weil er in ihm erfunden wurde. Weil er ihn gewinnen wollte. Weil Christus vor seinem Herzen stand. Das war schlussendlich das Ziel des Apostels Paulus. Ich denke, wir schließen das Kapitel noch ganz kurz ab. Dann machen wir nachher ein bisschen kürzer. Die Verse 19 bis 22 zeigen uns, wie die beiden nach Bethlehem zurückkommen. Und jetzt lernen wir etwas über die Reaktion der Leute da in Bethlehem. Stellt euch das mal vor, wir wissen ja nicht genau, wie lange die Naomi weg war. Es war deutlich über 10 Jahre. Jetzt kommt die wieder. Könnt ihr euch vorstellen, was da los war in Bethlehem? Wie hätten wir denn reagiert? Ach, guck mal, ist das nicht Naomi? Ja, was will die denn hier? Jetzt geht's uns wieder gut, jetzt kommt die wieder an hier und bringt auch noch eine Moabitin mit. Die spinnt doch wohl, die Naomi. Was macht die denn hier? Die soll doch in Moab bleiben. Können wir uns doch gut vorstellen, oder nicht? Vielleicht nicht so offen, aber hinterm Rücken getuschelt. Hast du gesehen, was will die denn hier? Was lesen wir hier? Die ganze Stadt gerät in Bewegung, in positive Bewegung. Was machen wir denn, wenn jemand zurückkommt? Wie gehen Eltern mit Kindern um, die jahrelang weg waren und plötzlich wiederkommen? Was macht der Vater von dem verlorenen Sohn? Der läuft ihm entgegen und so wie er ist, nimmt er den in den Arm. So wie er ist. Und der war nicht gerade angenehm. Der kam von den Schweinen. Ungewaschen, unrasiert, stinkend. So hat der Vater den in den Arm genommen. Und dann sehen wir den älteren Sohn. Der wollte seinen Bruder nicht wieder aufnehmen. Hier ein positives Bild. Die ganze Stadt geriet in Bewegung. Wie reagieren wir als Eltern, als Familien, wenn jemand, der verloren war, zurückkehrt? Nehmen wir ihn mit offenen Armen auf? Wie reagieren wir in unseren Versammlungen und Gemeinden, wenn jemand, der lange weg war, eigene Wege gegangen ist, irgendwann zurückkommt? Auch das dürfen wir hier ganz praktisch lernen. Dann, ja, gibt Naomi ein Bekenntnis ab. Sie sagt hier in Vers 20, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll bin ich gegangen, leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich gezeugt hat und der Allmächtige mir Übles getan hat? Das könnte man auch wieder negativ sehen. Warum sagt die Naomi das? Schiebt sie Gott die Schuld in die Schuhe? Man kann es negativ sehen. Ich möchte mal versuchen, das positiv zu sehen, weil man es auch positiv sehen kann. Naomi sagt hier erstens, Gott hat es mir bitter gemacht. Sie erkennt das an. Sie erkennt an, dass Gott gezüchtigt hat. Und der Hebräerbrief sagt uns, dass Züchtigung kein Grund zur Freude ist. Das erkennt sie hier an. Wir sehen, dass sie sagt, leer bin ich ausgegangen. War sie denn weggegangen? Sie hätte doch sagen können, mein Mann hat mich mitgenommen. Sie macht ihrem verstorbenen Mann keinen Vorwurf. Sie sagt, ich bin ausgegangen. Es war auch mein Fehler. Wir kennen das Syndrom, Schuld auf andere abschieben. Das Adam-Syndrom, die Frau, die du mir gegeben hast. Und das Eva-Syndrom, die Schlange, die hat das gemacht. So ist das immer bei uns. Der andere ist immer schuld. Aber Naomi sagt, nein, ich bin leer ausgegangen.
und sie sagt, ich bin leer ausgegangen. Sie erkennt an, dass eigene Wege keinen Segen bringen. Und dann sagt sie, der Herr hat mich zurückgebracht. Ich finde das positiv. Sie sagt nicht, ich bin zurückgekommen, hier bin ich wieder. Freunde, ich bin wieder dabei. Nein, sie sagt, der Herr hat mich zurückgebracht. Sie erkennt an, dass ihre Rückkehr nicht nur ihre eigene Entscheidung war. Natürlich war das ihre Entscheidung, aber es war der Herr, der sie zurückgebracht hat. Und wenn es eine Rückkehr gibt von solchen, die mal weg waren, dann ist es immer neben natürlich der Entscheidung, die wir selber treffen, der Herr, der jemanden zurückbringt. Dann geschieht das Ganze zu Beginn der Gerstenernte. Die Gerstenernte ist die erste Ernte im Land Israel. Damit beginnt alles. Ist die erste Ernte. Sie kommt zum Beginn der Gerstenernte. So als wenn Gott sagen würde, Naomi und Ruth, jetzt seid ihr zurück. Und die ganze Ernte, die könnt ihr jetzt mitmachen. Von Anfang bis zu Ende. Den vollen Segen, den kriegt ihr mit ab. Nicht nur die Reste, die übrig bleiben. Ihr sollt den vollen Segen bekommen. Vielleicht mal soweit jetzt vor der Pause. Vielleicht sagst du noch mal was zum Ablauf und dann machen wir nachher dann weiter. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.